Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Hi, Ramona Westhoff hier. Heute gibt's Serientalk. Wir haben zwei wunderbare Serien dabei, die sich unsere Serienkritiker für uns angeguckt haben. In beiden geht es um gelb-schwarz gestreifte Insekten. Beide haben sehr viele weibliche Figuren und beide sind neu. Das reicht, glaube ich, als Zusammenfassung. Los geht's. Wissen Sie, was der Beehive ist? Also mit Y in der Mitte. Das ist die Fan-Community von Beyoncé, spricht sich wie das englische Wort für Bienenstock. Und es ist nicht nur ein Wortspiel, das zeigt auch, wie diese Fankultur sich zum Teil versteht. Oben Beyoncé eben als Queen Bee, als Bienenkönigin und unten das treue Volk gewissermaßen, die Gemeinschaft, die auch mal stechen kann und Beyoncé zum Beispiel online verteidigt. Mit genau diesem Verhältnis von Fans zum Superstar spielt jetzt die neue fiktive Serie Swarm bei Amazon Prime. Geht um eine junge Frau, Fan der fiktiven Sängerin Nija, angelehnt an Beyoncé. Und diese Serie, die beginnt mit einem Song dieses Superstars mit Big World. Mein Kollege Matthias Dell hat die Serie Swarm für uns schon gesehen. Erzähl doch nochmal genauer, worum es geht.
Also um eine junge Frau, wie gesagt, namens Dre von Andrea, gespielt von Dominik Fischbeck. Die lebt zusammen mit ihrer Schwester Ree von Marissa in Houston und hat sonst nicht viel Kontakt, unbefriedigende Jobs, keine Beziehungen, keinen Sex. Und genau, sie schwärmt eben für diese fiktive Sängerin Nija. Und die Serie beginnt damit, wie sie sich mit einer Credit Card Tickets für $1,800 für ein Konzert kauft. Ja. Und dann handelt es die ganze Zeit davon, dass Dre, nachdem nämlich ihre Schwester sich umgebracht hat wegen einer unglücklichen Liebesbeziehung, dass sie anfängt, andere Leute umzubringen. Und zwar solche, die keine Fans von Nija sind und ihre Bewunderung nicht teilen.
Da ist die Handlung gerade schnell eskaliert. Das klingt total blutrünstig und gewalttätig, wenn es um eine Serienkillerin geht. Wie erzählt Swarm denn diese Morde? Also was würdest du sagen, ist das für ein Genre?
Das ist so eine hybride Form. Die Macher sind Donald Glover und Janine Neighbors. Und Glover hat ja auch bei seiner Serie Atlanta schon damit gespielt, solche Formen zu kombinieren. Also zu großen Teilen kann man sagen, ist Swarm eine Horrorkomödie, was so ein bisschen merkwürdig klingt, aber eben funktioniert, weil das Unheimliche und das Grauenhafte eben verbunden sind mit Komik und damit relativ bruchlos ineinander übergehen. Also nichts mit Spinnenweben oder knarzenden Türen, sondern der Horror ist hier so Ausdruck dieser Einsamkeit und Ungebundenheit von der Hauptfigur, die dann ihr Weltverhältnis nicht anders bearbeitet bekommt. Also im Prinzip könnte man sagen, ist Dre eine Frau, die es nicht schafft, erwachsen zu werden, ihr Leben zu finden und deshalb in diesem teenagerhaften Bewunderungsgebundensein an den Superstar festhängt und weiter dafür schwärmt. Und wie Dominik Fischbeck das spielt, das ist schon toll, weil die so ganz zurückgenommen ist. In einem europäischen Autorenfilm, sagen wir französisch oder belgisch, wäre es wahrscheinlich so eine ganz trockene Beobachtung einer dissoziierten, einsamen Figur ohne die Gewalt und den Horror, den es in Amerika eben immer dazu gibt.
Jetzt ist ja eine schwarze Frau als Serienmörderin eine Figur, die nicht besonders häufig vorkommt. Wie erzählt denn diese Serie das?
Ich glaube, das ist sogar der Hauptpunkt, dass die Serie das mal erzählt. Lustigerweise haben die in Interviews erzählt, dass der Film von Michael Haneke, die Klavierspielerin, so ein Vorbild gewesen ist. Da haben wir Isabelle Huppert in dieser Jelinek-Verfilmung, haben eine Frau, die sehr kalt ist, ein schwieriges Mutterverhältnis hat und auch irgendwie sadistisch ist und bösartig. Und diese ganzen Sachen werden jetzt praktisch übersetzt oder angewendet auf so eine Figur, der man das eigentlich nicht zutraut. Und das Spannende ist auch noch, dass man irgendwann heißt es auch, das ist jemand, der durchs Raster fällt, also eine Figur, die man übersehen wird. Schwarze Frau sind tendenziell Figuren, die übersehen werden und deswegen praktisch wird jetzt ein neues Rollenfeld da erobert, wenn man so will, und das eben ausgespielt und das ist eben dann auch praktisch eine Freiheit, das zu tun und man sieht auch darum, die weißen Figuren sind eigentlich eher so ein bisschen deppert oder sowas, die sind manchmal zu nah dran, wollen irgendwie falsch helfen. Einmal landet sie auch in der Kommune, so eine Wellness-Kommune, wo dann irgendwie die Frauen auch schwierige psychische Verhältnisse haben und da ist so ein bisschen die Guru-Frau Eva, gespielt von Billie Eilish, aber das ist dann auch wieder nur ein Moment, wo das dann weitergeht und Andrea, die unter falschem Namen da durchreist, zur nächsten Station ihrer Reise.
Und das ist dann ja irgendwie auch schon der Kommentar auf die Figur, ne? Dass diese Taten unentdeckt bleiben, weil diese Figur übersehen wird, auch innerhalb der Serie.
So kann man das sagen, genau. Diese Folgenlosigkeit der Gewalt kann man so begründen, hat natürlich trotzdem so ein bisschen ein Problem, weil man denkt irgendwie, dass das so durchgeht, wie das die Figur registriert, ist auch ein bisschen merkwürdig natürlich.
Jetzt haben wir jetzt schon gesagt, dass diese fiktive Star Nija, dass das an Beyoncé erinnert. ändern soll. Woran merkt man das?
Naja, die sind ganz viele Ähnlichkeiten. Sie hat genauso wie Beyoncé so einen Freund, der auch Musik macht. Der heißt lustigerweise hier Caché, wie ein berühmter Film von Michael Haneke auch. Da merkt man auch die Anspielung. Es ist die Zeit 2017, in der Beyoncé ihre Zwillinge bekommen hat. Das wird hier auch gemacht, weil die Serie in dieser Zeit spielt. Und sie hat auch eine Schwester in der Serie, die ebenfalls Musik macht, wie bei der richtigen Beyoncé. Und es gibt auch ein Ereignis, das ist die Erstbegegnung zwischen Dre und der Nija, wo Dre sie dann beißt. Mhm. Und das geht zurück auf einen Vorfall, den es tatsächlich auch bei Beyoncé gegeben haben soll. Das ist ein ganz schönes Motiv, muss man auch sagen, weil immer wenn sie getötet hat, dann hat sie Hunger und isst vor allen Dingen Fastfood. Also irgendwie ist dieser Hunger auch ein Symbol für das, was alles fehlt im Leben.
Hunger auf den Star und Hunger auf Fastfood.
Genau, das wird aber irgendwie dann auch nicht so richtig ausgearbeitet. Das ist vielleicht so ein bisschen schade. Und diese Anspielungen sind eigentlich auch so ein bisschen das, was den Reiz der ganzen Serie ausmacht. Es gibt zum Beispiel einen Auftritt in der zweiten Folge von Paris Jackson, der Tochter von Michael Jackson und Debbie Rowe. Die ist eine Stripperin, die will dann der Dre zeigen, wie man besser strippt. Und die fühlt sich ihr irgendwie verbunden, weil sie eben diese Außenseiterposition kennt. Und das Lustige ist, dass dann ein Dialog entsteht, wo sie versucht, ihre Außenseiterhaftigkeit selbst zu beschreiben, eben dadurch, dass sie, obwohl sie eben weiß gelesen wird, sich eigentlich als schwarz definiert. Und das dann im Gespräch mit der auch staunenden Andrea daneben eben zu einem ganz lustigen Meta-Gag führt.
I feel like really connected to you. Like, I understand what it feels like to not be accepted. I mean, I ran away from my last relationship because he couldn't accept me being black.
You're black?
Yeah, my dad's half.
Half what? Black?
Yeah, that's why my stage name's Halsey. You do know who Halsey is, right? Have you been living under a rock? She's like the best singer out.
Not better than Nasha.
Also das ist ganz schön, wie der Gag zum einen sehr trocken performt wird, das Staunen von Andrea, dass sie schwarz sein soll. Dann weiß man jetzt, es ist die Tochter von Michael Jackson. Und dann wechselt das über zu der Bewunderung von dieser Hayley für eine Sängerin namens Halsey, die selber weiß gelesen wird, sich aber als biracial nicht definiert. Und dann führt es natürlich sofort wieder in die Gefahr hinein, weil klar ist, wenn du im Angesicht von Andrea jemand anders besser findest als Niger, dann kann es eigentlich nur mit Tod bestraft werden.
Ist auch wieder schnell eskaliert. Worüber ich gerne noch reden würde, ist die sechste Folge von den sieben Folgen. Die fällt nämlich total aus dem Rahmen. Da sind wir auf einmal in einer fiktiven True-Crime-Doku und da begleiten wir dann eine Kommissarin, die unsere Serienmörderin jagt.
My name's Major Loretta Green and I'm a detective with the Memphis Police Department. Detective work isn't just a job. It's a calling. If it ain't in you, you'll end up burning out. So you have to really want something out of it. It's like motherhood. It's not always fun. It's a calling.
Ja, das ist eine ganz tolle Figur, die fällt total aus dem Rahmen. Heather Sims spielt diese Frau, man hat auch diese tolle Lache gerade gehört. Die hat sowas abgezocktes Selbstbewusstsein, dann wird sie vorgestellt als die Mutter, die sagt, irgendwie die Arbeit, die Detektivarbeit ist für mich wie Mutterschaft. Man muss sich halt kümmern, man muss seine Fälle so pflegen wie die eigenen Kinder. Es ist irgendwie auf der einen Seite komisch und auf der anderen Seite bringt das ganz viel, weil es plötzlich diese Kriminalgeschichte zusammenbindet, so als ob die Serie sich selbst praktisch retten wollen würde durch jetzt eine Ermittlerin, die so wie so ein Deus Ex Machina dahin kommt und diese ganze Offenheit und Wahrheit löst. Und gleichzeitig kann man sagen, diese Loretta Green ist eine andere Figur von schwarzer Weiblichkeit, von Rollenmodellen, als es die Andrea Green ist. Lustigerweise heißt sie nämlich auch so. Das ist also wirklich ein ganz toller Auftritt, der vor allen Dingen dann auch eben so irre ist. Du hast es ja gerade schon so ein bisschen gesagt, da kommt plötzlich in diese fiktive Serie ein Doku-Element rein, was so tut, als ob das das richtige Leben sei, von dem der Rest drumherum.
Und es steht ja auch vorne bei den anderen Folgen immer, das ist nicht fiktiv. Was natürlich auch voll verwirrend ist, weil da steht, das ist nicht fiktiv und dann ist es so krass überproduziert und natürlich ist es fiktiv. Und dann dieser Bruch.
Genau, das ist das Interessante. Bei den fiktiven Sachen steht davor, es sei echt irgendwie und dann kommt das vermeintlich Echte, was aber auch nur eine gut gemachte Mockumentary ist. Und was so toll ist an dieser ja auch nicht so häufigen Ermittlerfigur, einer schwarzen Ermittlerfigur, ist eben, dass die so ganz tolle Momente hat, wo dann wiederum, was sonst umgekehrt immer ist, der weiße Sheriff da zum Beispiel, mit dem sie so einen Tatort begeht und wie sie dann eben der Serienmörderin auf die Spur kommt, der steht dann nur so rum wie so eine Staffage am Rand und gibt die Keywords und sie ist halt viel, viel fitter und viel genauer und denkt viel klüger klüger nach, weil sie auch den Fall besser versteht. Und da gibt es eben die Szene, wo sie dann so einen Mordfall untersucht, der hin zu Andrea führt und wo sie dann irgendwie das Alibi der Schwester hinterfragen will, dass der Sheriff einfach so akzeptiert hat. Und das klingt dann so.
When did her sister say she found her again?
Around 7 that morning. Sister was gone most of the weekend, but found her when she got back.
Did you check her out? The sister?
Wasn't a date.
You got any witnesses? A receipt? You know that Whitney song, If Six of Y'all Went Out? Lighten up, I'm just asking.
Also merkt man auch, wie sie merkt, dass die Anspielungen, die für sie ganz zentral sind, wie dieser Whitney Houston-Song, der Typ die gar nicht versteht und sie gleichzeitig sagt, aber ich muss doch irgendwie einen Beleg für den Date haben, also irgendwie eine Restaurantquittung. Und das verweist eben auf diesen tollen Song von Whitney Houston, It's Not Right, But It's Okay, wo sie genau beschreibt, eine betrogene Frau entdeckt den Betrug dadurch, dass ihr Freund eben nicht mit seinen 5 Kumpels unterwegs war, sondern mit einer Frau essen war.
Ah.
Wir können da ja auch nochmal kurz reinhören.
Danke, ich habe die Anspielung auch nicht verstanden.
If six of y'all went out, then 4 of you were really cheap, yeah. 'Cause only 2 of you had dinner. I found your credit card receipt. It's not right, but it's okay.
So klang das dann bei Whitney Houston. Aber das ist natürlich toll, wie dann praktisch aus diesem popkulturellen Wissen, was diese Kommissarin-Figur mitbringt, über so einen Whitney Houston-Song dann Lösung von einem Fall erzählt wird.
Wie ist denn jetzt alles zusammen dein Fazit? Muss man Swarm gesehen haben?
Also ich würde sagen, ein bisschen zwiespältig, weil man hat natürlich, man sieht auf der einen Seite, dass Glover und Neighbors ganz viel können und dieses spielende Wechseln der Genres und Formen und Schauspielerinnen sind alle toll, muss man sagen, nicht nur Dominik Fischbeck. Also die Serie kann sehr viel, aber man würde fast sagen, sie kann so viel, dass sie sich nicht für was richtig entscheidet. Es bleibt so ein bisschen vage und in der Luft, was jetzt genau, wo sie genau hin will und was die Sache noch so ein bisschen schal macht, ohne jetzt zu viel zu verraten, ist, dass dann praktisch bei dieser schwarzen Bösewicht-Frau am Ende auch noch eine Transition angedeutet wird oder beziehungsweise vorkommt. Und das
also
wäre,
sie tritt als Mann auf.
Ja, das ist so auf dem, also in Transition, würde ich sagen. Und das ist ein Moment, wo man dann irgendwie denkt, wenn man jetzt sagt, es müssen schwarze Figuren auch andere Rollen spielen können, ist so, dass die muffigste Konvention des Kinos, man kennt es aus der Schweigende Lämmer oder sowas, dass eben eine Person, die sich über ihre eigene Geschlechterperformance nicht so richtig klar ist oder sowas, dass die dann irgendwie das ausagieren muss in Mord und Verheerung. Also das wäre so ein Punkt, der dann am Ende so ein bisschen offen bleibt, vage bleibt, aber irgendwie auch ein bisschen merkwürdig ist.
Vielen Dank, Matthias Dell. Der hat die Serie Swarm für uns geguckt, hat 7 Folgen, läuft bei Amazon Prime.
Bitteschön.
So viel zu Serie Nummer 1 bei uns heute, in der es um einen metaphorischen Bienenschwarm geht. Kommen wir jetzt rüber zum nächsten gestreiften Insekt. Und ich als Serienfan bin tatsächlich schon ein bisschen gespannt auf die 2. Staffel Yellow Jackets, um die es jetzt geht. Die erscheint am Freitag. Ich habe die 1. Staffel wirklich sehr, sehr gerne geguckt, falls Sie sich kurz fragen, wo das Insekt ist. Yellow Jackets ist eine Wespenart. Und die Serie, das ist eine Mystery-Serie. Es geht um ein Highschool-Fußballteam, die Yellow Jackets, die in der Wildnis abstürzen in den 90ern. Das ist der eine Teil der Handlung. Da sind wir bei diesem Flugzeug Absturz und bei den jungen Frauen in der Wildnis. Der 2. Teil, der spielt Jahrzehnte später und da sind wir bei zum Teil den gleichen Frauen, jetzt als Erwachsene. Und wir als Zuschauende fragen uns die ganze Zeit, wie sind die zurück in die Zivilisation gekommen? Wer hat eigentlich alles überlebt? Wir lernen dann nach und nach neue Überlebende kennen. Und was mussten diese jungen Frauen eigentlich dafür tun, um zu überleben?
The truth is, the plane crashed. A bunch of my friends died. And then the rest of us starved and scavenged and prayed until they finally found us.
I think we both know there's more to it than that.
Da hört man das Mystery im Trailer. Unser Serienkritiker Daniel Ashkötter hat die 9 Folgen Yellow Jackets für uns schon gesehen. Daniel, am Ende der 1. Staffel hat man ja sehr, sehr viele Fragen über das, was in den Jahrzehnten zwischen diesen beiden Handlungssträngen passiert ist. Wie knüpft die 2. Staffel da jetzt an die Handlung der 1. an?
Ja, du hast es ja gerade schon angedeutet, dass Yellow Jackets eigentlich 2 Serien in einer sind. Oder mindestens, muss man inzwischen fast sagen. Also einmal eben so eine Highschool-Coming-of-Age-Survival-Serie mit okkulten Elementen. Also irgendwie Lost trifft Mean Girls, trifft Lord of the Flies mit Kannibalismus. Und die zweite Serie ist dann eher eine
Ungehört klingt das nach einer richtig wilden Mischung.
Ja, genau. Also das zeichnet
ich weiß, wie gut es zusammenpasst.
Aber das zeichnet die Serie aus, dass es eine wilde Mischung ist. Und die Mischung wird irgendwie dadurch natürlich noch wilder, dass diese zweite Serie, wenn man davon reden will, also dass es zwei Serien in einer sind, dann eher eine Coming-of-Middle-Age-Serie ist. Und zwar dann eher eine Komödie mit Dramen und Thrillers-Strängen. Und diese Stränge, die werden jetzt aber in der zweiten Staffel auseinandergezogen. Und dieses Auseinanderziehen ist dann schon vielleicht ein typisches zweite Staffelproblem von einer Serie, die halt ziemlich deutlich auf mehrere Staffeln hin angelegt ist. Also bei Yellow Jackets werden das wohl 5 sein, wenn es jedenfalls nach den CreatorInnen Ashley Lyle und Bart Nickerson geht. Und die erste Staffel endete ja gleich mit mehreren großen Enthüllungen und Ereignissen. In der zweiten gibt's stattdessen jetzt nicht wenig Leerlauf und hingehalten werden und auch weiterhin eine sehr kalkulierte Unklarheit, wohin die Serie mit den Okkult-Horror- und Mystery-Elementen eigentlich will. Aber vor allem eben das Problem, dass die 4 Protagonistinnen der Gegenwartserzählung nun lange halt ihre eigenen Storylines bekommen und nicht mehr so zusammenspielen können und die Dynamik wird halt anders oder geht auch etwas verloren, kann man vielleicht sagen. Aber dadurch finde ich zumindest, dass erstens auch die Hinterbänklerinnen sozusagen aus dem Flugzeug dann mehr Konturen bekommen und zweitens weitere Überlebende in der Gegenwart eingeführt werden können, macht das nicht so wahnsinnig viel.
Und das macht ja neben natürlich diesen total spannenden Protagonistinnen, die wir als erwachsene Frauen dann begleiten mit all auch zum Teil ganz lustigen Problemen, daneben macht ja gerade dieses Mystery den Charme der Serie aus. Ne? Man weiß die ganze Zeit wenig, wie die Schülerinnen eigentlich aus der Wildnis rausgekommen sind. Es gibt Andeutungen, da kommt der Kannibalismus ins Spiel. Eigentlich weiß man das aber nicht. Man weiß auch gar nicht, wer alles überlebt hat. Wir lernen ja so nach und nach mehr Überlebende kennen. Man weiß auch gar nicht genau, ob es Übernatürliches gibt in dieser Serienwelt. Hattest du jetzt beim Gucken, beim Fortschreiten dieser Handlung das Gefühl, es gibt da einen Plan? Also wissen die MacherInnen die Antworten auf all diese Fragen?
Ja, das ist ziemlich ambivalent. Und das hat auch immer die Vergleiche mit Lost wahrscheinlich provoziert. Mhm. Also natürlich der Absturz, die okkulten Elemente, die Mystery-Aspekte. Und Lost ist am Ende ja schon wirklich ziemlich sozusagen auseinandergeflogen, also jedenfalls für viele Fans. Und da gibt es jetzt bei Yellow Jackets natürlich auch schon irgendwie die Befürchtung, dass da bald die Luft oder die Antworten ausgehen könnten. Was Lost ja so besonders ausgezeichnet hat, also was Lost ja wirklich gut gemacht hat vielleicht lange, das war ja die Zeitebenen als eine eigene Art von Spezialeffekt so richtig zu benutzen. Also für besondere Twists und die Serienforschung hat das dann auch erzählerische Spezialeffekte genannt. Und das gibt es bei Yellow Jackets schon auch und Twists und versteckte Hinweise und Rätsel sowieso. Und das stimmt, was du eben sagtest. Also das hat die Serie gerade auch online so erfolgreich gemacht. Also da gibt es wirklich unzählige Reddit-Threads, Videoanalysen und so weiter, um jeden Hinweis auf die okkulten Mächte, auf mögliche weitere Überlebende und andere Handlungselemente zu sammeln und Fantheorien zu diskutieren. Diese Art von Fanverhalten, im Englischen heißt das auch manchmal übrigens Forensic Fandom, die wird in der aktuellen Staffel dann im Grunde parodiert eigentlich, weil die von Christina Ricci gespielte, ja vorsichtig gesagt, sehr schräge True-Crime-Fanatikerin und Bürgerdetektivin Misty, die für sich das Sick in Forensic ganz affirmativ in Anspruch nimmt.
Das ist krank in Forensic,
genau,
ja.
Also weil Misty das Abgründige solcher Privatinvestigationen und Obsessionen ziemlich eindrucksvoll vorführt und dann übrigens Elijah Wood, also noch einen weiteren Star, an die Seite gestellt bekommt für so Privatinvestigationen.
Das ist ein guter Punkt, vielleicht können wir mal über den Cast sprechen, weil die Serie hat ja einen unglaublich guten Cast, also zum Teil irgendwie so Leute wie Christina Ricci, Elijah Wood, Juliette Lewis, auch Melanie Lynskey, die irgendwie ihre Berühmtheit spielt da mit rein. Also das sind zum Teil Leute, die selber in den 90ern sehr bekannt waren. Die Serie spielt ja zum Teil in den 90ern. Und die alten und jungen Versionen sehen sich halt alle unglaublich ähnlich.
Ja. Ja, das hat nochmal so ein ganz eigenes sozusagen forensisches Fanverhalten produziert, ne, in der ersten Staffel, dass sich dann viele Leute ausgemalt haben, wer könnte denn in der zweiten Staffel wiederum noch nicht aufgetauchte, also in der Gegenwart aufgetauchte Überlebende spielen. Und da gab es auch einige Sachen, die dann irgendwie entweder erfüllt wurden sozusagen von den MacherInnen oder die sich bewahrheitet haben. Und ja, Christina Ricci ist tatsächlich ein gutes Beispiel dafür und die anderen auch, dass der zentrale Spezialeffekt, wenn man das nochmal nehmen will, von Yellow Jackets für mich wirklich fast das Casting ist. Und dass das wirklich eine schöne Entscheidung ist, wie du gerade gesagt hast, mit Richie, Juliette Lewis und Melanie Lynskey, die hier wirklich besonders toll ist, also 3 genuine Ex-90er-Teenstars Frauen in den 40er spielen zu lassen, die dann halt sehr ambivalenten Ruhm erfahren haben, genau wie ihre Darstellerinnen auch, ne? Und die damit sehr unterschiedlich umgegangen sind. Und auch das von dir angesprochene Verhältnis von 90er-Teenagern und den erwachsenen Frauen, das wird durch das Casting dadurch schon sehr interessant, weil dann eine ganz eigene Spannung, also zumindest für mich gerade daraus entsteht, dass da jeweils 2 Figurenentwürfe einerseits miteinander zu verrechnen sind und trotzdem irgendwie autonom nebeneinander stehen. Also nicht nur eben wie in der 90er Wildnis angelegt gewesen sein mag oder produziert wurde, was die Überlebenden nun heute sind, sondern dass das nicht alles in Traumatisierungen, in stringenter Figurenpsychologie oder ähnlichem aufgeht, sondern dass das einfach komplexe Verhältnisse sind.
Ja, ich hatte auch das Gefühl, die sind unglaublich gut geschrieben, diese Figuren. Ne? Die sind so sehr profund und alles, was die machen, so drüber und so brutal das natürlich in der Serie auch an manchen Stellen ist, ich kann das nachvollziehen.
Es sind einfach sehr viele Tonlagenshifts und gerade die Tonlagenshifts, die das Ganze irgendwie zu so einem Genre-Hybriden machen, machen es aber vielleicht sozusagen dann auch fast realistischer. Also weil das einfach sehr viele Serien in einer sind, so wie sehr viele Leben und Figuren eben in einer angelegt sind.
Nachdem wir jetzt beide schon ein paar Mal gesagt haben, wie gut wir diese Serie finden, wie gut ist denn die zweite Staffel? Würdest du die empfehlen, wenn man die erste gemocht hat?
Also ich kenne jetzt 6 von, ich glaube, 9 Folgen werden es dann sein und die Probleme habe ich ja schon ausgeführt, aber bei aller Drastik und drastisch ist das schon auch und es wird auch noch ein bisschen drastischer jetzt in der zweiten Staffel und bei allem Fanservice, den man jetzt in der zweiten Staffel stärker merkt und den ganzen Genre-Konventionen, die ja im Übrigen auch sehr genießbar sind, ist da schon weiterhin eine sehr große Genauigkeit und Sorgfalt am Werk, finde ich, gerade auch im Umgang mit diesen Figuren. Und irgendwie, ja, wie eben angedeutet, lässt sich das sogar fast als eine tolle experimentelle Erzählanordnung über das Verhältnis von Teenage und ja, sozusagen Middle-Age schauen. Und mindestens das finde ich weiterhin ziemlich großartig.
Die zweite Staffel der Serie Yellow Jackets, Mystery-Serie über Schülerinnen, die in der Wildnis abstürzen, erscheint am Freitag bei Paramount+. Und Daniel Eschkötter hat die 9 Folgen für uns schon gesehen. Danke dir.
Ja, ich danke auch.